Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. So richtig verhandelt haben die Spitzen von CDU und SPD über eine gemeinsame Koalition in Berlin gerade erst zum zweiten Mal. Um große Linien sollte es da gehen, um das Vorwort zum Koalitionsvertrag zum Beispiel. Nach 3 Stunden in einem Sitzungssaal im Abgeordnetenhaus traten dann der CDU-Vorsitzende Wegner und die SPD-Chefs Giffey und Saleh vor die Presse und hatten eine sehr viel konkretere Einigung zu verkünden. Besonders Raed Saleh gab sich betont gut gelaunt.
Jetzt sehen Sie mich etwas entspannter und etwas mehr Lächeln auf den Lippen, weil es nämlich heute konkret wurde und konkret war es echt gut. Ist ein großer Wurf gelungen.
So viel Wohlmeinung hatte es von Saleh bislang nicht gegeben. Er war immer derjenige gewesen, dessen Aufgabe es war, auf die Härte der Verhandlungen hinzuweisen. Nicht zuletzt als Signal an jene in der SPD, die einem Bündnis mit der CDU skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Und nun also der große Wurf. Den verkündete zuerst CDU-Chef Kai Wegner.
Wir haben uns heute darauf verständigt, dass wir ein Sondervermögen auflegen von mindestens 5 Milliarden Euro. Um im Bereich Klimaschutz voranzukommen. Wir werden die Gebäude in den Blick nehmen, wir werden die Mobilität in den Blick nehmen.
Kein anderes Bundesland gebe derzeit so viel für den Klimaschutz aus, betont nicht nur Wegner, sondern auch SPD-Chefin Franziska Giffey.
Es ist ein klares Bekenntnis, auch an all diejenigen, denen dieses Thema ein Herzensanliegen in unserer Stadt ist. Wir wissen, dass das viele Menschen bewegt und wir wollen darauf eine klare und deutliche Antwort geben.
Den in 1,5 Wochen anstehenden Klimavolksentscheid nehmen weder Giffey noch Wegner in den Mund. Aber natürlich darf man die 5-Milliarden-Ansage auch als Botschaft an alle sehen, die geneigt sind, beim Volksentscheid mit Ja zu stimmen. Ginge die Abstimmung zugunsten der Klimainitiative aus, würde dies eine künftige Regierung erheblich unter Druck setzen. Auch wenn der CDU-Chef auf Nachfrage versichert:
Wir lassen uns von niemandem unter Druck setzen, sondern wir tun etwas aus Überzeugung.
Aufgebracht werden sollen die 5 Milliarden durch neue Schulden. Anders gehe es nicht, sagt CDU-Generalsekretär Stefan Evers. Man habe auch geprüft, es an anderer Stelle, etwa im sozialen Bereich, einzusparen. Aber
nein, das kann es nicht sein. Das kann nicht die Antwort sein, die wir auf diese Herausforderung geben. Wir wollen eine in die Zukunft gerichtete Antwort mit diesem Sondervermögen geben, ohne die Aufgaben Berlins in der Daseinsvorsorge und auch in der sozialen Verantwortung zu gefährden.
Mehr Geld will die mögliche Koalition auch noch woanders drauflegen. Für Krisenthemen wie Corona, Geflüchtetenunterbringung oder Energieversorgung hat das Land eine sogenannte Resilienzrücklage, um flexibel reagieren zu können.
Wir haben uns heute darauf verständigt, dass wir diese Resilienzrücklage von 750 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro verstärken werden.
Gleichzeitig sollen mit nicht verbrauchtem Geld, das für Corona-Hilfen vorgesehen war, alte Schulden getilgt werden. Der erste harte Beschluss von CDU und SPD steht. Bis Anfang April soll dann der gesamte Koalitionsvertrag unter Dach und Fach sein.
Und dann muss nur noch die SPD-Basis überzeugt werden, aber dafür waren die jüngsten Beschlüsse ja vielleicht schon ein erster Schritt. Der Beitrag war von Thorsten Gabriel aus unserer landespolitischen Redaktion. Der Anteil von Jugendlichen, die ohne Abschluss die Schule verlassen, ist in Brandenburg immer noch zu hoch. Das ist ein Ergebnis einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung. Wie man es trotzdem schaffen kann, dass diese jungen Menschen beruflich weiterkommen und langfristig finanziell auf eigenen Füßen stehen, danach hat sich unser landespolitischer Reporter Nico Hecht in Strausberg erkundigt.
In der Werkstatt der Produktionsschule in Strausberg schleifen Jason und Kollegen Holzlatten. Der 18-Jährige hat erst Förder-, dann Hauptschule hinter sich, ohne Abschluss und eine abgebrochene Lehre, erzählt er.
Ich kam nicht klar, weil die Aufgaben haben mir halt nicht so gepasst. Und dann hat es angefangen, dass ich zu spät zur Arbeit kam, dann von Arbeit zu früh gegangen bin. Das hat mir halt langsam alles keinen Spaß mehr gemacht.
Die Produktionsschule hat Jason aufgefangen, bevor er ganz durchs Raster gefallen wäre. Leiter Uwe Gudlowski sagt, hier gehe es darum, die jungen Menschen wieder zu motivieren, sie wieder zu Tagesabläufen und zum Lernen an sich zu befähigen. Das sei oft in deren Schulvita verloren gegangen.
Dann denke ich mal, dass es mit Klassenstärken zu tun hat. Viel hat auch mit der Integration in den Klassen zu tun und auch zum großen Teil auch über das Lerntempo. Dass nicht jeder so in seinen Möglichkeiten in dem Klassenverbund mitgenommen wurde und irgendwann auf der Strecke geblieben ist.
Nach fast 1,5 Jahren Produktionsschule sieht Jason jetzt wieder eine Chance auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Wichtig, denn für die meisten der Schulabgänger ohne Abschluss ist damit schon der berufliche Weg vorgezeichnet, sagt Bildungsforscher Klaus Klemm. Seine Studie für die Bertelsmann Stiftung zeige, der Weg geht allermeist in prekäre Arbeitsverhältnisse.
Das sind 50.000 junge Menschen, die fast keine Chance haben, noch eine berufliche Ausbildung zu haben. Das heißt aber, wer keine Ausbildung hat, hat ein ganz besonders hohes Risiko, arbeitslos zu werden.
Klemms Studie zeigt, in Brandenburg waren es im letzten Jahr 1390 junge Leute. 6,5% der Schüler blieben hier also ohne Abschluss. Das ist nah am Bundesdurchschnitt von 6,2%. Auffällig dabei, in Brandenburg kommen deutlich mehr Abschlusslose aus Förderschulen. Bildungsforscher Klemm sagt, es sei wichtig, hier gegenzusteuern. Denn die allermeisten Betroffenen haben nicht das Glück, in einer Initiative wie der Produktionsschule in Strausberg aufgefangen zu werden, so deren Leiter Gudlowski.
Wenn es so eine Maßnahme wie uns nicht gibt, dann fliegen leider diese jungen Menschen unterm Radar und sitzen dann wahrscheinlich an der Bushaltestelle und wissen nicht, was sie den ganzen Tag machen sollen.
Der Ort gegenzusteuern müssten aber die Förderschulen sein, sagt Studienmacher Klaus Klemm. Wie müsse jetzt dringend diskutiert werden? Auch schon, weil der Arbeitsmarkt gerade gar nicht einfach auf jährlich 50.000 Fachkräfte verzichten könne.
Informationen von Nico Hecht waren das. Wenn Sie in den kommenden Tagen mit Ihrem Berlin-Besuch oder einfach so in der Stadt unterwegs sind, dann könnte es sein, dass Sie immer mal wieder kurzfristig wegen Sperrungen Ihre Pläne ändern müssen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist in der Stadt und das bedeutet höchste Sicherheitsstufe. Unser Reporter Stefan Oschwart hat nachgefragt, wo es eng werden könnte.
Absperrungen, vor allem in Berlin-Mitte und in der City-West rund um Kudamm und Kantstraße im Bereich Hotel Waldorf Astoria, ums Kanzleramt Schloss Bellevue und Großen Stern und am Holocaust-Mahnmal Gleis 17. Benjamin Netanyahu hält die Sicherheitsbehörden in Berlin in Atem. Eine besondere Herausforderung ist, dass sich der Staatsgast in der Stadt bewegt. Auf welchen Routen ist geheim? Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei.
Das ist eine Ausnahmesituation ist und ein ganz besonderer Einsatz ist auch klar. Es geht nicht nur um Herrn Netanyahu, der hier ist, sondern auch darum, dass er sich eben an vielen Orten bewegt und somit auch an vielen Orten die Sicherheit gewährleistet werden muss.
Deshalb gibt auch die BVG nur kurzfristig bekannt, wo Busse anhalten oder umgeleitet werden. In der ganzen Stadt gilt Sicherheitsstufe 1. Bis zu 4000 Polizeibeamte werden im Einsatz sein, um den Staatsgast aus Israel zu schützen. Nochmal der GdP-Sprecher.
Weil nicht jeder das so gut findet, wenn Herr Netanyahu hier in Berlin unterwegs ist, ist auch klar. Deswegen wurde an diesen Tagen wirklich alles in den Dienst gerufen, was irgendwie laufen kann. Wir haben alle 16 Einsatzhundertschaften der Berliner Polizei und die 5 Alarmhundertschaften in den Dienst gerufen und auch um Unterstützungseinheiten aus dem Bundesgebiet gebeten. Einige Bundesländer sind dem nachgekommen, dafür sind wir sehr dankbar, aber wir haben eben nicht die mehr als 20 Einheiten bekommen, die wir uns auch gewünscht hätten.
Netanyahu gilt als besonders gefährdet, weil in Israel seit Wochen Hunderttausende gegen eine umstrittene Justizreform seiner rechtsreligiösen Regierung auf die Straße gehen. Im Kern geht es darum, das oberste Gericht zu schwächen. Die Polizei in Berlin fürchtet, dass sich Spannungen auch in Berlin entladen könnten. Deshalb der Appell von Benjamin Jendro.
Wir wissen alle, dass gerade auch Kritik an der Reform rund ums Justizsystem in Israel sich natürlich auch auf Berlins Straßen widerspiegeln wird und dass deswegen Menschen auf die Straße gehen. Wir hoffen einfach, dass die Versammlungsteilnehmer, deren Grundrecht auf Versammlungsfreiheit auch die Berliner Polizei beachten wird und bestmöglich gewährleisten wird, dass die auch nicht vergessen, dass auch unsere Kolleginnen und Kollegen Menschen sind und da wirklich auch jeder gesund aus dem Dienst nach Hause kommt.
Linksradikale aus dem Umfeld der revolutionären 1. Mai-Demonstration kündigten an, schon die Ankunft Netanyahus am Flughafen zu stören. Auch für Donnerstag sind 3 Protestkundgebungen im Berliner Regierungsviertel angekündigt, die größte am Brandenburger Tor mit 1000 erwarteten Teilnehmern. In einer neuen Erklärung von Netanyahus Büro hieß es jetzt, er werde seine Berlin-Reise um einen Tag abkürzen und bereits am Donnerstag nach Israel zurückkehren.
Die Sicherheitsmaßnahmen beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten in Berlin. Informationen dazu von Stefan Oschwartz. Im letzten Sommer konnte man im Flussbett der Schwarzen Elster bei Senftenberg spazieren gehen. Jetzt gilt im Elbe-Elster-Kreis eine Vorstufe zur Hochwasserwarnung. Also schnell das Wasser in die Tagebaurestlöcher in der Lausitz umleiten und dann ist man auf den nächsten Sommer besser vorbereitet, denkt der Laie. Aber so einfach ist es dann doch nicht, weiß unsere Reporterin Aline Anders-Lepsch.
Die Niederschläge in diesem Frühjahr sind überdurchschnittlich, auch zur Freude von Mike Ulrich, dem Leiter der Flutungszentrale der LMBV in Senftenberg.
Ja, das Wichtigste eigentlich der Bewirtschaftung ist, dass wir im Frühjahr und in den Wintermonaten die Speicher auffüllen wieder, die im Sommer leer gefahren werden. In der Restlochkette sind die Zielwasserstände dafür erreicht. In der Spree füllen wir sie jetzt noch weiter auf und dann ab Mai gehen wir in die Bewirtschaftung und stützen dann das Flussgebiet auch mit unseren Speichern.
Für einen trockenen Sommer reiche das sehr gut?
Zwei trockene Sommer oder sogar ein trockenes Frühjahr wird dann kompliziert.
Aber warum dann nicht noch mehr Wasser speichern? Jetzt, wo zum Beispiel bei Tettau oder Lauchhammer die Schwarze Elster sogar schon fast überschwappt.
Die Seen in der Restlochkette sind noch nicht vollständig hergestellt. Dafür gibt es entsprechende Grenzwasserstände und diese können wir nicht überschreiten, außer im Hochwasserfall.
Also muss erstmal weiter saniert werden.
Wir haben ein stufenweises System entwickelt. Wir haben auch klar die Botschaften vermittelt, dass wir nicht ganz so schnell gewesen sind, wie wir es uns früher mal vorgestellt haben. 2026 ist jetzt unser Ziel, wo wir hier 5 Seen im Umfeld von Senftenberg touristisch nutzbar machen wollen.
Die damit gleichzeitig als vollwertige Speicherbecken fungieren, sagt Uwe Steinhuber, der Pressesprecher der LMBV. Doch auch mit dem besten Plan und Wassernetz gibt es keine Garantie, dass zum Beispiel die Schwarze Elster auch in diesem Sommer nicht wieder trocken fällt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.